Aber die Bäume blühen halt bestimmte Arten sehr früh. Und da ist ja zum Beispiel die Hase und die Erle sind ja so eine der frühesten, die immer als erstes anfangen. Und die reagieren eben auf eine bestimmte Temperatursumme, positive Temperaturen, die erreicht werden oder überschritten werden, bestimmte Temperaturniveaus. Und wenn da eine bestimmte Temperatursumme erreicht ist, fangen die an zu blühen, weil die eben schon viel früher im Jahr erreicht wird, also im Schnitt, nicht jedes Jahr. Sehen wir halt da eine Verfrühung des Pollenflugs im Schnitt. Und das eben schon, das kann dann eben 7 bis 14 Tage, zum Teil 3 Wochen früher sein als eben noch vor 30, 40 Jahren, weil wir begonnen haben mit den Pollenflugmessungen.
Technik aufs Ohr. Der VDI Technik Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Ich bin Christopher Batschig und heute geht es weiter mit unserem Themenmonat Gesundheit in Zeiten des Klimawandels. Ich glaube, das hier kennen ganz viele von euch. Man geht morgens aus dem Haus, freut sich auf die frische Luft und kaum ist man aus der Tür, kratzt der Hals oder die Nase läuft. Echt richtig nervig und schuld daran sind meistens die Pollen. Die sorgen bei Millionen Menschen für allergische Reaktionen und in den letzten Jahren scheint sich da auch etwas zu verändern, denn immer mehr Menschen klagen über die gesundheitlichen Einschränkungen und irgendwie hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass man länger im Jahr damit zu kämpfen hat. Ist das tatsächlich so oder ist das nur eine subjektive Wahrnehmung? Darüber spreche ich heute mit Matthias Werchan. Er arbeitet bei der Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst und erforscht den Pollenflug in Deutschland. Mit ihm möchte ich darüber sprechen, ob tatsächlich mehr Pollen in der Luft sind als früher, warum sie wann fliegen und welche Rolle der Klimawandel dabei spielt. Außerdem arbeitet Matthias maßgeblich an einer neuen VDI-Handlungsempfehlung mit. Und natürlich wollen wir auch darüber sprechen und vielleicht kann er auch schon mal so ein bisschen was erzählen, worum es dabei gehen wird. Hallo Matthias, schön, dass du dabei bist.
Ja, hallo, grüß dich. Ich freue mich auch sehr, hier dabei zu sein. Ja, vielen Dank für die Einladung.
Erzähl doch zum Einstieg gerne direkt mal, wie du zur Pollenforschung gekommen bist und was dich auch persönlich motiviert, dich so intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Also persönlich motiviert mich tatsächlich meine eigene Allergie. Die habe ich das erste Mal festgestellt, als ich als Kind irgendwie mal so durch so ein Maisfeld gelaufen bin, da drin gespielt habe und plötzlich hatte ich so knallrote Augen und wusste überhaupt nicht, was los ist und alles hat gejuckt und war ganz schlimm. Und dann habe ich aber erst jetzt viele Jahre später dann realisiert, dass Mais ist ja eine Gräserart und Gräserpollen ist dann so das Thema bei mir gewesen, gesundheitlich, womit ich dann mit den Pollen immer jedes Jahr seitdem zu tun hatte, an der Gräserpollensaison. Mhm. Und dann bin ich eben auf diese Stiftung gestoßen und das fand ich perfekt. Also ich wollte eigentlich mal Klimatologe werden, so während des Studiums hatte mich dann aber mehr auf die Ökologie konzentriert, Pflanzen, Botanik und Klima natürlich als das ganze Klimathema beeinflusst natürlich die Pflanzen und die Pollen sind ja sozusagen Produkt der Pflanzen und werden durch den Klimawandel beeinflusst und der Pollenflug wird durch den Klimawandel beeinflusst und das ist eine total schöne Schnittstelle einfach Pollen, also zwischen Botanik, Ökologie, Klima, Klimawandel und dann eben auch Medizin, wie das dann auf den Menschen wirkt und das kann man super wissenschaftlich erforschen. Da gibt es unheimlich viel noch, was man sich angucken kann, eben Unterschiede in der Zeit, in zwischen Regionen und ja, wie man dann eben diese Informationen überhaupt vermitteln kann, dass Leute damit was anfangen können, die betroffenen Ärzte und so weiter.
Wie viele Jahre beschäftigst du dich dann jetzt schon so mit der Pollenforschung?
Also jetzt so knapp 15 Jahre ungefähr, ja.
Und wenn du so auf die vergangenen Jahre schaust, hat sich die Pollenbelastung tatsächlich verändert? Ich habe es ja gerade schon erwähnt, viele Menschen haben schon den Eindruck, dass sie heute stärker oder auch häufiger auf Pollen reagieren als früher.
Tatsächlich verändert sich was im Pollenflug. Also in diesen 15 Jahren hat sich auch schon was verändert. Allerdings müssen wir wirklich lange Zeiträume angucken. Das müssen ja auch die Klimatologen. Die Veränderungen von Jahr zu Jahr sind einfach unheimlich groß. Also in dem einen Jahr kann ganz viel Pollen fliegen oder ganz früh der Pollen anfangen zu fliegen. Und dann im nächsten Jahr ist es aber schon wieder ganz schwach und der Pollenflug setzt erst spät ein, weil eben das Wetter oder die Witterung in einem bestimmten Zeitraum in dem Jahr überlagert das alles. Und deswegen gucken wir seit vielen Jahren drauf und je mehr Jahre wir angucken, umso mehr sehen wir wirklich tatsächlich auch signifikante Veränderungen, die man ja dann auch eben, dass man auch gesicherte Aussagen treffen kann über diese Veränderungen und nicht nur so kurze Zeiträume, wo das eben eine normale Fluktuation sein könnte. Also Pollen sind ein super Werkzeug, um den Klimawandel abzubilden, so auch wie so eine Art Fieberthermometer.
Wie lässt sich das denn wissenschaftlich nachweisen? Gib uns da gerne mal so ein paar Einblicke in die Pollenforschung.
Naja, indem man eben jedes Jahr guckt, zum Beispiel die Pollenmenge von einer bestimmten Pollenart. Wir unterscheiden ja verschiedene Pollenarten. Und da nehmen wir jetzt mal die Birke raus, weil die ja ganz viele Leute betrifft. Und dann kann man eben gucken, in dem einen Jahr so viel, in dem anderen Jahr so viel Pollen. Dann guckt man über die Jahre, gibt es da eine Steigerung, gibt es da extremere Jahre, gibt es da vielleicht eine Abschwächung. Und dann kann man das natürlich noch in Beziehung setzen, zum Beispiel zu den Pflanzen, guckt sich vielleicht, machen wir jetzt nicht unmittelbar beim Pollen-Informationsziel, aber andere haben sich ja angeguckt, zum Beispiel, wie viel Pollen produziert denn so ein Kätzchen, ändert sich das, gibt es da Unterschiede zwischen den einzelnen Birken in einer Region, wie reagiert die Birke auf den Klimawandel, wir wissen ja zum Beispiel, Birken sind gar nicht mal so klimaresistent, weil am Mittelmeer trifft man ja gar nicht so viele Birken oder gar keine. Und die ist ja eher so ein Baum des Nordens. Also da kann man nämlich viel schon an einer Pollenart ablesen, wenn man den Pollenflug eben aufzeichnet und eben auch zum Beispiel der Beginn des Pollenflugs, ob der sich verändert. Also wann die Pollensaison einsetzt, wann sie aufhört, dauert das alles länger, ist es gleich lang oder verschiebt sich nur der Gipfel oder so. Sowas kann man, das sind verschiedene Aspekte, die man dann angucken kann.
Du hast den Klimawandel ja gerade schon erwähnt. Also lässt sich dieser veränderte Pollenflug auch mit dem Klimawandel erklären oder was sind sonst noch so die Gründe?
Also ja, das sind wahrscheinlich ein Potpourri von Gründen. Es ist immer multifaktoriell, die Veränderungen. Also zum einen heißt der Klimawandel, die Temperaturen steigen. Das ist ja ganz offensichtlich, tags wird es wärmer, nachts wird es wärmer, Jahreszeiten verändern sich, die Winter sind nicht mehr so kalt. Es gibt heißere, trockenere Sommer oft oder auch schon im Frühjahr mal so längere Trockenphasen, die sich auswirken zum einen eben auf die Pflanzen selbst und dann eben aber auch auf den Pollenflug. Ob dann jetzt, also Pollen fliegen ja nun mal am besten, wenn es lange trocken ist und der Pollen nicht ausgewaschen wird, dann können die sich eben gut verbreiten. Und wenn man im Frühjahr zum Beispiel lange Trockenphasen hat, was in den letzten Jahren ja häufiger vorkommt, sehen wir ja auch, dass die Pollen dann eben lange Zeit oder wenn die Bäume die Pollen produzieren und die fangen an zu fliegen und zu blühen, die Pflanzen, dass dann die Pollen eben jeden Tag hohe Belastung verursachen können und eben viele Tage hintereinander eben optimale Bedingungen finden. Also sowas wie Trockenstress wirkt eben auf verschiedene Pflanzen auch unterschiedlich. Wenn die gestresst sind, produzieren sie ja zum einen oft mehr Pollen, um ihre Art zu erhalten, also produzieren mehr Blüten und dann mehr Pollen. Es gibt aber auch andere Faktoren, die ganz vom Klimawandel gar nicht beeinflusst sind. Zum Beispiel gibt es hat man festgestellt, dass bei Gräsern oder Grasflächenwiesen, die gedüngt sind, die Pollenmenge sich erhöht aufgrund der Düngung und gar nicht aufgrund irgendwie des Klimawandels, weil sich dann das Artengefüge verschiebt, weil die durch die Stickstoffdüngung eben stärker wachsen und mehr Blüten produzieren. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Effekte, die eben parallel laufen, wie eben der erhöhte CO2-Gehalt. CO2 ist ja auch ein Pflanzendünger, die dann eben zusätzlich dazukommen, auf das Pflanzenwachstum einwirken. Also, und das bei jeder Pflanze kann das ganz unterschiedlich sein. Also auf der einen ist es sehr förderlich bei der einen Pflanze, bei der anderen sorgt es für Stress oder sogar für Absterben.
Ich selbst bin auch Allergiker und ich habe auch in den letzten Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass die Pollensaison bei mir eigentlich gar nicht so richtig endet. Und wenn ich mich so mit Bekannten in meinem Umfeld unterhalte, dann geht es da vielen ähnlich. Lässt sich das auch irgendwie wissenschaftlich darstellen und belegen?
Dass du jetzt eine Pollenallergie hast und dass du mehr leidest.
Dass die immer länger dauert, die Pollensaison, dass die Pollen immer länger unterwegs sind.
Ja, das ist eine sehr deutliche Auswirkung der steigenden Temperaturen. Also vor allen Dingen jetzt bei den Bäumen, die ja immer als erstes im Jahr blühen. Gräser blühen ja erst immer so ab Mai. Aber die Bäume blühen halt bestimmte Arten sehr früh. Und da ist ja zum Beispiel die Hase und die Erle sind ja so eine der frühesten, die immer als erstes anfangen. Und die reagieren eben auf eine bestimmte Temperatursumme. Positive Temperaturen, die erreicht werden oder überschritten werden, bestimmte Temperaturniveaus. Und wenn da eine bestimmte Temperatursumme erreicht ist, fangen die an zu blühen. Und weil die eben schon viel früher im Jahr erreicht wird, als im Schnitt, nicht jedes Jahr, sehen wir halt da eine Verfrühung des Pollenflugs im Schnitt. Und das eben schon, das kann dann eben 7 bis 14 Tage, zum Teil 3 Wochen früher sein als eben noch vor 30, 40 Jahren, weil wir begonnen haben mit den Pollenflugmessungen, guckt man sich phänologische Daten an, die ja zum Teil noch viel weiter zurückgehen, dann sieht man das auch ganz deutlich, woher Leute rausgehen, einfach nur gucken, blüht die Pflanze oder blüht sie nicht. Und Pollen sind ja einfach nur das Produkt der Blüte. Zumindest bei den Windbestäubern sieht man das ja. Hasel ist ja ein ganz klassischer Windbestäuber und Darüber hinaus gibt es allerdings auch noch einen Effekt, dass der Mensch auch Arten pflanzt wie die Popoerle. Das ist so eine ganz wilde Kreuzung aus zwei verschiedenen Erlenarten, die gar nicht heimisch sind, die hier bei uns angepflanzt wird, weil die so klimafest ist. Also eine Art, die aber dann, wenn sie denn wächst und blüht, in ungefähr 4 Wochen, also einen Monat, so im Schnitt, früher blüht als unsere heimischen Erlen. Also verfrüht sich der Pollenflug der Erle tatsächlich, weil die Pollenart Erle verschiedene Arten umfasst. Da sind eben verschiedene Erlenarten drin. Wir gucken halt dann nur diesen Pollenart an und da sind die Gattung Erle besteht eben dann nicht nur aus der Schwarz- und der Grauerle, die sich am weitesten verbreitet sind, eben, sondern auch jetzt aus der Purpurerle, die eben schon zu Weihnachten blühen kann. Und das hat eben gar nichts mit dem Klimawandel zu tun an sich, nicht direkt. Nur der Mensch, der reagiert eben auf den Klimawandel, weil er sich überlegt, welche Arten kann ich denn in Zukunft pflanzen. Und da ist gerade diese Purpurerle eben sehr stadtklimafest, hält viel Trockenstress aus und wird dann eben bevorzugt gepflanzt.
Also Pollen sind schon früher unterwegs. Verändert sich der einzelne Pollen denn auch selbst? Also ist der vielleicht auch aggressiver geworden oder wird er aggressiver oder wirkt allergener?
Ja, das ist, also der Pollen verändert sich durch den Klimawandel, aber auch durch Luftschadstoffe. Da gibt es verschiedene Einflussfaktoren. Also schon, der kann sich ja schon in der Pflanze verändern, in der Blüte, in denen er bestimmten Luftschadstoffen zum Beispiel ausgesetzt ist oder höheren Temperaturen meinetwegen. Und dann eben auch die Flugzeit, also wenn die Pollen in der Luft sind, verändern sich ja auch noch, werden sie ja auch bestimmten Bedingungen ausgesetzt. Was kann man dazu sagen? Ja, also zum Beispiel Ozon oder Stickoxide, das sind ja so Schadstoffe, die jetzt vielleicht nicht unbedingt mit dem Klimawandel zu tun haben, aber die sowohl auf den Pollen einwirken, als auch aber auch auf den Menschen. Und da die oft verstärkenden Effekt haben auf das Leiden von Pollenallergikern und Allergikerinnen.
Kommen denn durch das veränderte Klima inzwischen auch andere Pflanzenarten nach Deutschland, deren Pollen dann vielleicht auch nochmal Allergien auslösen können?
Also wir sehen ja zum Beispiel ja, die Purpurerle ist ja praktisch eine neuartige Pflanzenart, die es ja gar nicht gab, sondern eine Kreuzung ist, die künstlich geschaffen wurde. Aber es kommen natürlich auch neuartige Pflanzen nach Deutschland, die hier einfach mit diesem wärmeren Klima besser zurechtkommen als unsere heimischen Arten, beziehungsweise eben gefördert werden. Also ziemlich bekannt sind zum Beispiel Ambrosia natürlich. Das ist ja auch gefährliches oder sagen wir mal ein Allergen, was viele betrifft oder beziehungsweise was ein wichtiges Allergen ist da in der Heimat in Nordamerika viele Leute betrifft die sich dann eben durch ein wärmeres Klima hier besonders wohlfühlt, dann zur Blüte kommt beziehungsweise dann auch die Samen bilden kann und sich ausbreiten kann. Und dann gibt es Arten wie das Glaskraut, ein wichtiges Allergen, was ja so im Mittelmeerraum bisher ein wichtiges Allergen ist und bei uns noch gar nicht so bekannt, aber auch wärmeliebend. Die meisten Glaskrautarten sind wärmeliebend, bis jetzt immer nur an den wärmsten Orten anzutreffen, aber mit jedem Zehntel Grad mehr können die sich eben gut woanders noch ansiedeln. Zum Beispiel in Berlin haben wir 3 Glaskrautarten und manchen Stellen, wo früher halt die Brennnessel gewachsen ist, wächst jetzt alles Glaskraut. Also man muss halt schon mal genau hingucken, wundert sich, dass sich das Unterholz oder die Krautschicht dann total verändert im Wald. Und dann natürlich auch der Pollenflug entsprechend. Und was sind wir noch? Der Götterbaum zum Beispiel, dazu habe ich direkt geforscht in meiner Dissertation. Das ist eine Art, die kommt aus China, beziehungsweise aus der Region und wurde hier mal nach Deutschland beziehungsweise Europa gebracht und hatte hier so Berliner Raum, Norden von Deutschland, das war so die nördliche Verbreitungsgrenze bis in die 80er Jahre. Deswegen kam die fast nur in Städten vor, wo es dann warm genug war, diese städtische Wärmeinsel. Und die Art fühlt sich jetzt einfach auch schon außerhalb der Städte wohl. Und das ist bloß eine Frage der Zeit, bis die dann entlang von irgendwelchen Transportkorridoren, zum Beispiel Autobahnen oder Schienenwegen, sich dann ausbreitet, auch in die offene Landschaft. Und die macht alle 3 Arten, die ich jetzt genannt habe, also Ambrosia, Glaskraut und der Götterbaum, produzieren halt allergische Pollen und machen zum Teil auch eine ganz neue Pollensaison, weil Götterbaum-Pollensaison gab es ja früher nicht, weil der Baum, den gibt es ja noch nicht lange. Das sind so ganz neuartige Sachen, die hier dann auftauchen. Und das ist ein natürlicher Prozess dann. Also man hat vielleicht mal das hier angesiedelt, gewollt oder ungewollt, und diese Ausbreitung ist ein ganz natürlicher Prozess jetzt aufgrund des wärmeren Klimas. Und die Popoeile wäre halt so eine Anpassungsmaßnahme, wo man dann guckt, wie kann man dem Klimawandel begegnen.
Dann lass uns mal ein bisschen auf die technische Seite schauen. Auf pollenstiftung.de bietet ihr im Internet ja eine tägliche und wöchentliche Pollenbelastungsvorhersage an. Wie erfasst ihr die Pollenbelastung da eigentlich genau?
Also wir nutzen ja, also beziehungsweise die Stiftung Deutscher Polleninformationsdienst wurde ja 1983 gegründet. Da wurden halt ein Messnetz aufgebaut aus sogenannten Hirst-Pollenfallen. Das sind Messgeräte, die man oben auf Dächern hinstellt, um so eine Hintergrundbelastung festzustellen und die halt ein bestimmtes Luftvolumen, definierte Luftmenge einsaugen pro Minute, pro Stunde. Also das machen die kontinuierlich und diese eingesaugte Luft, die wird dann auf so ein klebriges Band geleitet, so dass die Partikel, die in der Luft sind, das sind natürlich nicht nur Pollen, sind auch Schimmelpilzsporen oder kleine Härchen, Feinstäube, die impaktieren auf diesem klebrigen Band und das gucken wir uns dann an, das können wir dann präparieren in so Präparate für auf dem Objektträger. Die gucken wir uns unter Mikroskop an und dann bestimmen wir unter Mikroskop, welche Pollenarten kommen vor, wie viele von welcher Pollenart und in welchen Zeiträumen. Und das ist sozusagen die Datengrundlage, das ist eine standardisierte Messtechnik, das haben wir auch mit dem VDI zusammen standardisiert auf deutscher und auch auf europäischer Ebene seit 2019, dieses ganze Verfahren, dieses Auswertverfahren. Und dadurch haben wir einfach diese Daten auch über viele Jahrzehnte mit der gleichen Technik. Da hat sich jetzt nichts geändert, deswegen kann man das gut miteinander vergleichen. Das ist sozusagen die Basis. Pollendaten ist die Basis natürlich für Vorhersagen. Und dazu kommen dann eben phänologische Daten. Da kommen Daten eben aus den Vorjahren. Wissen wir dann in den Vorjahren, was geblüht hat, gucken, was dies Jahr soweit ist. Dann braucht man natürlich die aktuelle Witterung, das aktuelle Wetter. Wenn die Sonne scheint, dann wird es wahrscheinlich den Pollen, also in der Ausbreitung, werden die nicht gehindert, sondern eher gefördert. Wenn es regnet, werden Pollen ausgewaschen. Das ist relativ simpel, aber davon hängt eben auch viel ab, je nachdem, was da vorhergesagt wird. Und dazu kann man immer noch weitere Daten nehmen, zum Beispiel, es gibt auch Pollenflugmodelle, die sozusagen die Wettermodelle eben den Pollenflug vorhersagen für ganz bestimmte Pollenarten, noch nicht für so viele, aber für einige, wo dann eben die Arten vorkommen, wann die blühen, das wird dann eben berechnet und wie sich die Pollen dann ausbreiten, Ausbreitungsmodelle, das wird dann, kann man dann auch dazu nehmen. Also es ist ein ganz Potpourri an Informationen und das Wichtigste ist eigentlich auch, dass dann jemand da sitzt, der das alles gut miteinander kombinieren kann, der sozusagen die Fachkompetenz hat, das einschätzen zu können, was jetzt blüht, was dann jetzt wahrscheinlich als nächstes kommt, wie stark das dieses Jahr ist im Vergleich zu anderen Jahren oder zu anderen Pollenarten und wie relevant das ist für Pollen- oder Allergiebetroffene. Und das machen ja bei den Meteorologen auch. Die gucken, geben ja nicht nur die Modellsachen so eins zu eins raus, sondern ein Meteorologe schreibt das ja, was derjenige, der das eben konsumiert, die Wettervorhersage dann zu erwarten hat in den nächsten Tagen, wie das Wetter wird. So machen wir das eben mit unserer Pollenflugvorhersage auch. Machen das sogar für 50 verschiedene Pollenarten, obwohl da jetzt nicht alle relevant sind für Pollenallergiker, aber einfach, damit die Leute informiert sind, dann auch. Manchmal sind es ja auch die ganz seltenen Sachen, auf die Leute reagieren. Die wollen wir natürlich mit abdecken.
Also ist die menschliche Expertise da weiterhin essentiell? Weil wir hören ja gerade in immer mehr Bereichen, dass da auch KI-Unterstützung dazukommt. Wie sieht das so bei der Pollenvorhersage aus?
Also bei uns ist alles noch handgemacht. Aber es gibt natürlich diese Auswertung die Pollenmessung beziehungsweise die Analyse der Pollen, das, was wir unter Mikroskop machen hier in der Stiftung, das gibt es auch schon automatisiert. Diese Technik ist praktisch, hat sich stürmisch entwickelt in den letzten Jahren. Da gibt es ganz verschiedene Methoden, wie der Pollen analysiert wird, auch mikroskopische zum Beispiel mit automatisierten, wo das Mikroskop automatisch fotografiert bzw. eingescannt wird mit Bilddatenbanken verglichen. Und da spielt die KI natürlich eine große Rolle. Die werden besser, sind natürlich, ersetzen aber noch nicht das, was wir jetzt haben, beziehungsweise wollen wir auch gar nicht, dass das komplett ersetzen, weil diese Expertise auch, die man als Aerobiologe zum Beispiel hat, durch diese, dass man täglich ins Mikroskop schaut, braucht man ja auch einfach dieses Wissen zu erhalten. Man braucht diese Messreihen, die man dann weiterführt, dem Klimawandel anzuschauen. Aber es gibt natürlich eben jetzt auch Pollenautomaten, die KI gestützt Pollen auswerten und sicherlich dann auch für eine Vorhersage KI gestützt Modelle gibt ja auch KI-gestützte Wettermodelle. Das, klar, das kommt alles, wird sich alles weiterentwickeln. Das nehmen wir natürlich schon an, dass das so sein wird, ja.
Wie belastbar sind diese Ergebnisse und die Vorhersagen? Also es gibt ja, denke ich, auch mal regionale Unterschiede oder zum Teil ist ja auch die Ausbreitung so ein bisschen vom Wind abhängig, von der Windrichtung. Wie belastbar sind die Ergebnisse?
Ja, naja, so belastbar wie Wettervorhersagen eigentlich auch. Also wenn es dann eine Trockenperiode vorhergesagt wird, dann ist es relativ leicht, dann weiß man, da wird nicht viel rausgewaschen, die Pollen können sich gut verbreiten und alles, was die Pflanzen so hergeben können, das wird dann auch fliegen. Natürlich gibt es dann große Unterschiede von Region zu Region, für je nachdem, ob die Pflanzen da schon blühen, in einer noch nicht, wie weit die Pollen transportiert werden. Es gibt schon allein Unterschiede zwischen einer großen Stadt und dem Umland, weil in der Stadt Arten früher blühen, andere Arten blühen, zum Beispiel jetzt Platanen wachsen jetzt ja nicht im Wald, sondern die wachsen in der Stadt angepflanzt, die halt so das Platanenpollen, so ein typischer Stadtpollen sind und auch Götterbaumpollen waren bisher eigentlich fast ein reiner Stadtpollen. Ja, also diese Unterschiede kann man nicht immer unbedingt abbilden, dazu braucht man wirklich viel mehr Messpunkte. Wir haben jetzt zwar ein Messnetz in Deutschland, aber das ist nicht so dicht, dass man so feine Unterschiede abbilden kann. Aber man kann einschätzen ganz gut, also das ist belastbar, dass jetzt zum Beispiel, wir befinden uns jetzt in der Hauptsaison oder es sind jetzt besonders hohe Belastungen zu erwarten oder die Belastungen sind jetzt, die hohen Belastungen gehen jetzt zurück und der Höhepunkt ist überschritten der Saison. Und wenn man dann eben sich auskennt, weiß man, dass danach vielleicht nicht mehr viel kommt oder dann, dass man vielleicht noch eine andere Art später noch kommt. Bei der Erle ist zum Beispiel in den Alpen gibt es noch die Grünerlen und die blühen dann nochmal im Mai, Juni, wenn die heimischen Erlen im Tiefland alle verblüht sind. So eine Details, die weiß man eben dann als Aerobiologe oder als Wissenschaftler. Das kriegen die Modelle gar nicht immer alles so hin. Das kann man aber in den Prognosen dann eben mit aufnehmen, so Zusatzinformationen.
Und diese Daten und Vorhersagen helfen dann natürlich den Allergikern auch so ein bisschen, wann und in welcher Intensität die Pollen fliegen. Und dann kann man seinen Alltag natürlich auch so ein bisschen daran anpassen. Gibt es denn noch weitere Möglichkeiten, sich gegen diese hohe Konzentration der Pollen zu schützen?
Ja, na klar, man sollte natürlich erstmal, wenn man glaubt, man hat eine Pollenallergie, da einen Allergologen, Allergologin aufsuchen, die dann eben erstmal guckt, worauf man reagiert. Wenn man es besonders stark hat, sollte man auch überlegen, durchaus diese spezifische Immuntherapie zu versuchen. Also ich bin jetzt ja kein Arzt, deswegen sollte das natürlich ein Arzt untersuchen. Und dann, das ist ja die einzige Art, wie man das wirklich heilen kann. Alles andere sind ja nur Prävention bzw. Symptombekämpfung. Also Prävention wäre jetzt zum Beispiel eine Pollenvorhersage, sich anzuschauen und zu gucken, oh, heute sind jetzt wirklich Spitzenbelastungen mit Birke. Heute mache ich mal lieber keinen Sport, weil jetzt draußen, weil das Wetter ist super für den Pollenflug und die sagen mir sehr hohe Pollenflug oder Pollenkonzentrationen voraus. Aber man kann sich natürlich auch noch alles, was einen irgendwie schützt, mit dem Pollen nicht in Kontakt zu kommen. Also eben den Pollen vermeiden, aber man kann ja auch zum Beispiel, wenn man rausgeht, helfen, tatsächlich diese einfachen Masken, Mund-Nasen-Masken und eine Sonnenbrille, damit der Pollen einfach nicht so in die Atemwege gelangt und in die Augen. Und zu Hause kann man sich Pollengitter ans Fenster machen, im Auto Pollenfilter einbauen und oder Luftreiniger aufstellen zu Hause, einfach da bestimmte Orte zu haben, wo man wenig Kontakt zu den Pollen hat, um auch mal sich zurückziehen zu können und zu erholen. Oder man wartet dann eben mal auf Regen. Wenn der Regen fällt, dann werden die Pollen herausgewaschen und dann kann man mal bedenkenlos lüften oder mal rausgehen, spazieren gehen, Sport machen draußen. Aber Vorsicht, das ist tatsächlich so, dass wenn es früh noch regnet, das nicht heißt, dass nachmittags nicht schon wieder sehr hohe Belastungen herrschen können. Das geht manchmal super schnell. Also sobald das dann abtrocknet, wir gucken ja auch hier zum Beispiel in Berlin den Pollenflug während des Tages. Also wir gucken nicht nur den Tagesmittelwert, sondern 2-Stunden-Mittelwerte. Und da sieht man manchmal bis zur Mittagszeit, weil es vormittags geregnet hat, gar nichts los. Und nachmittags explodiert das nochmal richtig. Da trocknen die Kätzchen ab von den Bäumen und der Pollenflug setzt ein, weil es wilde Luft ist und Wind. Und also wenn man früh aus dem Haus geht und man merkt noch nichts, heißt das nicht, dass man abends auch ungeschoren davon kommt.
Jetzt hat der VDI ja im letzten Jahr eine Handlungsempfehlung zu Klimawandel, Luftqualität, Pollenallergie veröffentlicht. Und ich habe es in der Anmoderation auch schon erwähnt, eine neue Empfehlung ist auch schon in Arbeit. Worum geht es denn da genau?
Also um die Der erste, die jetzt ja schon veröffentlicht ist, da geht es um Klimawandel, Luftqualität, Pollenallergie und sozusagen diese drei Themen, die werden dann mal zusammengebracht, also dass man mal sieht, welche Zielkonflikte gibt es da, welche Empfehlungen kann man da geben, was ist da so ein bisschen der wissenschaftliche Stand, um einfach das ein bisschen in die Praxis zu bringen, dieses Wissen, was es da gibt. Und da sind diese Handlungsempfehlungen vom VDI, denke ich mal, sehr gute Wahl, wie man sowas eben zeigen kann, wie man das einer breiten Öffentlichkeit oder bestimmten Entscheidungsträgern bekannt machen kann und die dann eben Orientierung geben können da drin. Und ja, das ist sozusagen diese eine, die jetzt ja veröffentlicht wurde, schon letztes Jahr, 2025. Und die neue, die jetzt speziell zu Ambrosia, da gibt es so eine Ambrosia-Gruppe, die gibt es schon viele Jahre, die trifft sich so, da sind so verschiedene Leute vom Aerobiologen, also jetzt der Polleninformationsdienst, aber auch so aus der Landwirtschaft und von den Behörden und Botaniker, die das schon lange begleiten, gucken, wo die Ambrosia sich ausbreitet. Und das mal zusammenzubringen, dieses Wissen eben und dann in so eine Handlungsempfehlung zu gießen, das ist jetzt das, was wir jetzt gerade machen, was sicherlich noch ein bisschen dauern wird. Aber wenn wir das dann haben wir ein gutes Werkzeug, dann eben dann auch auf politische Entscheidungsträger zuzugehen und oder Planungsbehörden oder wer auch immer sich dann oder da mal darauf aufmerksam gemacht werden sollte, was eigentlich heißt, wenn die Ambrosia sich immer weiter ausbreitet hier. Weil das wird auf jeden Fall problematisch für, also das weiß man aus den Ländern, wo die ja sich schon ausgebreitet hat, dass dann einfach die Fallzahlen steigen, dass Leute dann auf die Pollen reagieren. Und ja, das ist sozusagen der Hintergrund für diese neue Handlungsempfehlung.
Was hat dich motiviert, dich daran zu beteiligen?
Na eben, dass man mal was bewirkt, dass man eben mehr erreicht, als wenn man jetzt vielleicht nur, in Anführungszeichen, nur in wissenschaftlichen Fachjournalen irgendwie seine Ergebnisse publiziert. Dann sehen das Leute vielleicht, die das auch interessiert und die eben wissenschaftlich arbeiten, aber um dann eben mal Leute zu erreichen, die gar keine Zeit haben, sich jetzt sehr spezifische Publikationen in einer großen Zahl anzuschauen, die wollen wir ja auch, oder das denke ich, macht Sinn, das so zu machen in so einer Handlungsempfehlung, das diverse Wissen zu kondensieren und richtige Empfehlung zu geben oder diese Ansprechpartner, die Lösungswege zu zeigen, denen zu zeigen, eben die das entscheiden, wie jetzt zum Beispiel Pollenallergie, Klimawandel, Luftqualität, was wir eben denken, was verbessert werden sollte, was erhalten bleiben sollte, was man in Zukunft machen kann, denen das auf eine kondensierte Art zu vermitteln. Und das finde ich eine sehr sinnvolle Art, mal außerhalb der reinen Wissenschaft sowas zu machen.
Dann sind wir jetzt auch schon beim Blick in die Zukunft angekommen. Diese Handlungsempfehlungen, die richten sich ja unter anderem auch an Stadtplaner, an die Politik und auch an die Öffentlichkeit. Was wünschst du dir denn ganz konkret? Also was sollte sich in den nächsten Jahren im Umgang mit Pollenallergien und den Folgen des Klimawandels verändern?
Naja gut, ich arbeite ja für den Polleninformationsdienst und uns liegt das natürlich sehr daran, dass diese Messreihen erhalten bleiben bzw. fortgeführt werden, weil das ist einfach ein großer Vorteil. Mit relativ wenig Geld kann man hier einfach große Menge Wissen generieren. Man kann sowohl das wissenschaftlich auswerten, für Mediziner ist das relevant, für die Betroffenen mit Pollenallergien ist das relevant. Einfach, dass eine Art für Daseinsfürsorge ist, dieses Messnetz zu erhalten und eben da mit relativ wenig Geld viel zu erreichen. Das würde ich mir wünschen, als Mitarbeiter oder als Vertreter als Aerobiologe, als Vertreter des Polleninformationsdienstes, das weiter zu erforschen, weil es einfach immer noch vieles unbekannt ist. Neuartige Allergene, habe ich es ja genannt, wandern hier ein. Schimmelpilzsporen haben wir da gar nicht angesprochen, ist auch ein großes Thema, wo wir nur sehr wenig bis jetzt verstanden haben oder wissen. Auch sowas. Auch Stadtplaner, genau, allergikerfreundliche Stadtbepflanzung, müssen wir ja wissen, welche Pollen sind überhaupt relevant, in welcher Menge, was sehen wir denn hier? Und dann eben auch Medizinern zu helfen, zu wissen, welche Pollen vielleicht, wenn es nicht die Birke ist und die Leute reagieren trotzdem oder nicht die Esche in dem Zeitraum, wenn die Birke fliegt, was fliegt denn dann noch? Was kann das denn noch sein? Und diese Daten einfach dann auch schon dann gesammelt zu haben, Vorräte zu haben, da zu haben, das ist ja auch total wichtig, weil man kann ja nicht erst anfangen zu messen, wenn man denkt, das könnte eine Rolle spielen, sondern man braucht ja irgendwie die Daten schon über die Jahre. Wenn man nicht misst, dann kann man das nie wieder reproduzieren. Deswegen wäre es unheimlich wichtig, das zu erhalten und da vielleicht ein bisschen Geld zu investieren. Ich weiß, Geld ist knapp heutzutage, aber das würde ich mir wünschen
für die Zukunft. Ja, super. Dann Matthias, vielen Dank für diese spannenden Einblicke und auch für deine Arbeit und danke, dass du heute da warst hier bei Technik aufs Ohr.
Sehr gerne, vielen Dank.
Ja, und ich glaube, das Thema Pollen ist einfach ein Thema, das ganz viele aus ihrem Alltag kennen. Und wenn ihr noch mehr dazu erfahren wollt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann lohnt es sich auch diesmal wieder einen Blick in die Shownotes dieser Folge zu werfen. Da findet ihr weiterführende Links zum Thema. Und ansonsten freuen wir uns wie immer natürlich auch über Feedback von euch. Kommentiert dazu gerne diese Folge oder schreibt uns eine Mail an podcast@vdi.de. Da könnt ihr auch gerne eigene Themen vorschlagen. Ich bin Christopher Batschig und freue mich schon auf die nächste Folge. Macht's gut und tschüss.
Tschüss.